Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Nummer 13 und der Mo ist schon richtig voll drauf. Hallo Mo.
Ja, hallo Rio. Die 13, die 13. Wir haben es ja schon gemerkt, hier gleich am Anfang wieder eine kleine Panne. Vielleicht hat das was mit der 13 zu tun, aber ich bin ja nicht abergläubig.
Ich auch also, nicht, überhaupt nicht.
Ja. Im Gegenteil, ich glaube sogar 13 ist eine sehr, sehr glückliche Zahl.
So. Ich glaube weder, ich glaube weder an Glück noch an Pech, sondern nur an die Mathematik, so.
Ach so, okay.
Genau.
Das heißt?
Das ist eine Zahl. Geil, oder?
Ja, klasse. Sie kommt nach 12 und vor der 14.
Ja, genau, es ist die 13.
Okay.
Cool. Also, nachdem wir jetzt ausführlich über die 13 gesprochen haben, ja, dann können wir vielleicht jetzt über eine von den 13 Newsmeldungen. Sind es überhaupt 13? Warte mal, wir müssen mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eine fehlt. Wir haben eine 12.
Eine fehlt. Ja.
Keine 13 Meldungen. Das wäre doch gut. 13. Folge, 13 Meldungen. Es ja. Müsste nur noch Halloween sein.
Ja, Halloween ist ja, wir stehen ja kurz davor, wir sind ja nicht mehr weit weg.
Genau. Gut, gut.
Trick or treat. Okay.
fast so gut wie Halloween war, was
fast
so gut war, was Andy Rubin gesagt hat über
Android. Was hat er denn gesagt?
Über Android und Windows 7. Ja, weiß ich nicht. Ich war ja nicht dabei. Aber ich, hab's nachgelesen. Ich bin ja nicht so.
Ach, dann lass mal hören. Also er hat bestimmt geschrieben, dass Windows 7 das Tollste der Welt ist.
Andy Rubin.
Das war Sarkasmus.
Ja. Okay. Ja. Genau, das hat er gemacht. Ne? Nein, er hat nicht geschimpft oder so über Windows. Er hat nur gesagt, er fragt sich, warum überhaupt Windows Phone, also Windows 7 Phone, ja. Natürlich, ja, überhaupt rauskommt. Die Welt braucht keine weitere Plattform. So hat er wirklich wörtlich gesagt. Ja. Die Welt braucht keine weitere Plattform. Und weil Android ist eben so gut und verbreitet schon, dass es also ja unsinnig ist, noch eine Plattform rauszubringen.
Ist das auch deine Meinung?
Ja, ich habe immer gesagt, also ich finde es gar nicht schlecht, wenn viele Plattformen auf dem Markt sind. Also
eben, Konkurrenz belebt das Geschäft.
Ganz
oder,
genau.
Also das hält ja, sag ich mal, die Sachen am Leben und dass sie immer weiterentwickelt werden.
Genau, ich kann natürlich sehen, worauf er hinaus wollte. Er sieht das ja vom geschäftlichen Standpunkt aus und da ist es wirklich Blödsinn. Also ganz ehrlich gesagt, das wäre ein Weltwunder. Ja, wenn Windows Phone 7 da noch was reißen würde, ja, das halte ich für unwahrscheinlich, absolut
dazu
unwahrscheinlich.
Sind die jetzt für den Einstieg auf jeden Fall viel, viel, viel zu spät.
Ja.
Was natürlich schon durchaus möglich ist, dass in den nächsten Jahren mit den wahnsinnig großen Investitionen, die da Microsoft getätigt hat, doch noch der ein oder andere Markt wieder erobert werden kann. Aber mit Sicherheit nicht morgen. Das wird dann eine Weile dauern.
Genau. Also ich denke auch, dass halt eine weitere Plattform eigentlich positiv ist. Warum nicht? Ja, der Markt kann sich ruhig ein bisschen ausdünnen. Ich habe was gegen Monopole. Und wenn da jetzt 20% Windows, 20% Apple und der Rest Android, dann wäre das ganz okay. Ja. Ja, also... er hat aber noch ein paar andere Sachen losgelassen. Ich habe einen Link zu dem Artikel, der dann reingesetzt, klar. Und dann könnt ihr das, liebe Hörer, könnt ihr das nachlesen. Ja, wenn ihr des Englischen mächtig seid, ist es auch gut so, dass es in Englisch ist. Ich glaube, der wird wieder von allen möglichen Verlagen total falsch übersetzt werden, weil er hat doch eine sehr seltsame Art, sich auszudrücken. Ja. Also, wer ihn übrigens nicht kennt, Andy Rubin ist sozusagen der Vater von Android. Ja. Und wenn ihr jetzt euch gefragt habt, ja, was ist denn daran so toll? Toll, ein Typ hat irgendwas über Windows 7. Ja, also der hat schon, der hat also Android sozusagen mit erschaffen, ja, und er bezeichnet sich selbst auch als kommandierender General der Android Army. Ja. Ja, genau.
Salutiert er auch, oder?
Das weiß ich nicht, ja. Ich kann mir das immer nennen, Windows Phone 7, genau, Windows Phone 7 heißt das. Ich denke immer Windows 7 Phone oder was weiß ich, Phone Windows 7 oder was? Oder 7 Windows Phones. Nein!
Okay, okay. Also ich denke, wir sind alle der gleichen Meinung hier. Die Anzahl der Systeme sorgt dafür, dass immer stetig eine Entwicklung da ist. Und bald gäbe es nur ein System, dann neigt man dazu, es gerne einschlafen zu lassen, was die Entwicklung betrifft. Und gibt es viele, dann ist man im Konkurrenzdruck und es gibt immer eine Weiterentwicklung und damit natürlich auch Fortschritte.
Genau, so sehe ich das auch. Ja. So, du also bist dran, Stafette übergeben, du bist dran.
Ich bin dran?
Ja, du bist dran, ja, genau.
Ich bin dran, okay.
Jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Jetzt hast du gedacht, ich rede wieder eine halbe Stunde so rum, ja, und nee, jetzt bin ich ruhig, ich bin einfach ruhig, so.
Ja, wenn wir aber ohnehin gerade dabei sind, zu sprechen über Konkurrenz, Weiterentwicklung und, eins wird oder rückt eigentlich ganz immer kurz, so ein bisschen in den Hintergrund.
Ja, bitte ganz und kurz, zwar, machst du dein Mikrofon ein klein wenig vom Mund weg.
Bin ich zu laut, oder was?
Du bist zu laut und du atmest rein.
Oh, dann möchte ich mich entschuldigen. Ist es besser jetzt?
Ja, sehr viel besser.
Gut.
Weil ich mir nicht... Hören oder so.
Also die Folge 13, die bleibt in Erinnerung als gestöhnte Folge.
Der gestöhnte Endcast.
Das war die Sex-Folge vom Endcast. Nein. Was immer wieder in Vergessenheit gerät, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, und zwar das Thema Barrierefreiheit. Mhm. Ich weiß, viele wissen gar nicht einmal, was das überhaupt bedeutet. Also es gibt viele Leute, die lesen das immer wieder mal und sagen, ja, keine Ahnung, ja, das hat irgendwas mit, ja, da irgendwas mit Sondergeschichten oder so zu tun, aber beschäftigen sich damit nicht. Und Barrierefreiheit heißt, wenn behinderte Menschen aufgrund von körperlichen Einschränkungen halt eben nicht mit Computern oder mit Smartphones in normalen, sag ich mal, Umgangsweisen das Gerät verwenden können, dann brauchen sie Software, die diese Barrieren überwinden. Deswegen nennt sich das Barrierefreiheit. Und eine Geschichte, die hat mir sehr gut gefallen, also für Android gibt es ja schon länger das Google Maps. Kennt jeder von euch. Google Maps quatscht auch. Das hat auch schon jeder mitbekommen. Und dieses Google Maps gefällt auch dem einen oder anderen, sag ich mal, Blinden. Man glaubt es nicht. Es gibt blinde Leute, die Smartphones verwenden. Und es gibt auch einen Mitarbeiter bei Google, der blind ist. Mhm. Ja, das ist der Rahman, heißt der. Und dieser Kollege hat dafür gesorgt, dass die Fußgängernavigation erweitert wird. Hm. Und zwar in der Form, dass der momentane Weg, wo ich mich befinde, beziehungsweise die Umgebungen gesprochen werden. Hm. Das ist eine wahnsinnig tolle Geschichte. Diese Geschichte nennt sich Walkie Talkie. Hm. Ja? Und gibt die Adressen in der näheren Umgebung wieder.
Okay.
Und somit also Straßenname, Richtung und für diese Fußgängernavigation und ist für Blinde tatsächlich einsetzbar.
Sehr gut.
Klingt hochinteressant, also ich finde das klasse, auf jeden Fall, und ich kann nur sagen, mehr von solchen Dingen, weil hier gibt es wenigstens einen Anbieter, der sich darum kümmert, auch Leute, sag ich mal, mit Software zu versorgen, die halt eben solche Geräte normalerweise nicht haben oder wo da außen vorgenommen worden sind die ganze Zeit.
Also es ist ja schon ein Paradoxon irgendwie, die Entwicklung. Man hört ja immer wieder, ja, barrierefreier Zugang und die Geräte sollen eben barrierefrei sein. Das heißt, dass eben auch Leute, die eben zum Beispiel eine Sehschwäche haben oder nicht richtig hören und so weiter, dass die auch diese Geräte nutzen können. Ja. Auf der anderen Seite ist die technische Entwicklung, hat aber genau die Gegenrichtung eingeschlagen. Also ein Touchscreen ist eigentlich alles andere als barrierefrei. Weil ein Touchscreen, da hat man nichts zum Fühlen. Das muss man sehen, ja, und dann entsprechend die, ja, die Stellen auf dem Screen antippen. Ja,
das ist. Jein. Also man kann problemlos Organ, welches oder ein Sinnesorgan, welches nicht funktioniert, durch ein anderes ersetzen. Zum Beispiel, wenn du jetzt das Bewegen auf einem Touchscreen mit Tönen verbinden würdest, dann würde er genau wissen, wo er sich befindet.
Nee, das ist ja, aber das ist ja nichts. Also ich meine,
sowas würde auch gehen. Also wie gesagt, der Mann ist blind und benutzt das.
Ja,
also klar. Scheint er ja mit seinem Handy in irgendeiner Weise auch klar zu
sein. Ja, aber dennoch kannst du deswegen nicht davon ausgehen, dass deswegen ein Touchscreen gut ist für blinde Menschen. Im Gegenteil.
Nee, aber Sprachsteuerung kommt ja auch immer mehr.
Genau, aber jetzt kommen eben mal diese Sachen mit den Touchscreens so nach vorne. Beispielsweise am Anfang von diesen ganzen MP3-Playern, ja, war es so, dass man, wenn man ein Gerät gut kannte, ja, hatte das in der Hosentasche. Jetzt wollte man die Lautstärke regulieren, ja, kein Problem. Man griff in die Hosentasche und fühlte den Knopf zum Lautstärke runterfahren, ja, oder um den nächsten Titel anzuspringen und so weiter. Ja, wenn dort aber keine Knöpfe sind, dann musst du das Teil rausnehmen aus der Tasche und musst es benutzen. Oder du hast andere Eingabegeräte, die dann eben wiederum diesen Manko vom Touchscreen ersetzen. Ja, weil nichts lässt sich so gut bedienen wie etwas, also für Blinde, wie etwas, was man fühlen kann. Beim Touchscreen kann man aber nichts fühlen. Also müssen wieder andere Möglichkeiten gefunden werden. Und da ist dann zum Beispiel eben diese Sprachsteuerung. Aber es ist doch schon ein bisschen paradox, ja. Vielleicht sollte man mal überlegen, ob es nicht auch generell, wenn man jetzt alles auf Touchscreen umstellt, ob das nicht dann im Endeffekt schlecht ist. Ja.
Also durchaus möglich, wobei es heißt ja nicht, wenn Android jetzt auf solche Geschichten mitsetzt, dass das unbedingt auf einem Standard-Handy laufen muss. Vielleicht kommt ja speziell ein Android-Handy für Behinderte, kann ja auch sein.
Ja klar, natürlich.
Das ist durchaus möglich und
ich wüsste zwar noch nicht, wie die jetzt Android umsetzen sollten, weil das halt von Grund auf für Touchscreen gemacht wurde, das ist dann halt auch das Problem. Aber eben mit Sprachsteuerung und so weiter kann man vieles
machen. Eben, wenn da gar kein Bildschirm wäre und man könnte sich dann meinetwegen von Symbol zu Symbol klicken, welches dann eben ausgesprochen wird. Ja,
gibt's vielleicht auch mal.
Sowas ist vielleicht auch möglich. Also ich kann es nicht sagen, da ich selbst nie blind war, kann ich da wenig Wünsche äußern, aber ich denke, vielen Blinden wäre das... Die wären sehr dankbar für sowas.
Gibt aber ein Problem, das wird den Schulmädels nicht helfen. In der Schule können die doch nicht unterm Klassentisch blind SMS tippen. Deswegen, ja, ohne Witz, deswegen wollen viele kein Handy mit Touchscreen haben, sondern die wollen mit Tastatur haben, weil die dann, du glaubst gar nicht, wie gut die sind. Ja, die können unterm Tisch, ohne hinzugucken, blind, schneller tippen als wir mit hingucken. Auf einer normalen Kuvertstastatur auf dem Handy zumindest, ja.
Ja.
Unglaublich, die gehen ab. Das ist Wahnsinn. Die
und jetzt sage ich dir was.
Und das geht natürlich nicht, auch nicht mit Sprachsteuerung. Stell dir mal vor, ja. Die würde dann hier mitten im Unterricht, ja, loslegen mit mit so, ja, treffen uns heute Abend um 8 Uhr.
Super. Aber du hast eine schöne Überleitung hier gebracht. Schon mal was von Blind Type gehört?
Nein.
Also, es gibt eine Entwicklung, und zwar eine Tastatur, die sieht nicht viel anders aus erstmal als die normale Tastatur, die man vom Android kennt, die aber Folgendes kann. Die kann mit logischen Algorithmen sagen, was du tippen wolltest, auch wenn du dich vertippt hast. Du kannst also, ich sag mal, irgendeinen Firlefanz hinschreiben und aufgrund der Folge, der Fingernfolge, die du getippt hast, weiß er genau, was für ein Wort das war. Mhm. Dass zum Beispiel auf dem V-Pi kein P folgt, das weiß der. Und durch diese Algorithmen kann der diese geschriebene Geschichte durch echt ersetzen und das scheint zu funktionieren. Ja. Es gibt auch ein Video, was wir hier im Link dann später mit anbieten, wo das gezeigt wird, wie das funktioniert. Der Witz an der Geschichte, Blind Type wurde... Also Android bzw. Google hat sofort das Potenzial erkannt von dieser Software und hat sie gekauft. Sie gibt leider noch nicht mal eine Beta, Aber es wird mit Sicherheit kommen und ich vermute, dass Google die auch integrieren wird ins eigentliche System.
Ja.
Man muss sich das Video einfach mal angucken und dann ist, also ich war komplett verblüfft.
Also ich habe das Video geguckt, aber das hat mich eigentlich nicht umgehauen.
Echt? Also
Nein, ich fand
es schon ziemlich interessant.
Weil das macht eigentlich nichts anderes, als jede bessere Tastatureingabe macht. Also wenn ich mir zum Beispiel Swipe angucke, oder andere, einfach sogar die normale Stock-Android-Tastatur, die ist vielleicht nicht ganz so gut mit der Erkennung, aber es gibt ja auch noch andere. Es gibt ja Dutzende mittlerweile auf dem für Android an Tastaturen, ja. Und die machen eigentlich immer das Gleiche. Die haben einen Wortschatz integriert und dann mit verschiedenen Algorithmen probieren die dann eben das richtige Wort schnellstmöglich zu finden. Und Swipe bietet da eigentlich eine ziemlich gute Möglichkeit.
Ich kenn's. Aber guck dir nochmal das Video bitte nochmal genau an. Dann wirst du sehen, dass er nicht ein Buchstaben richtig hatte und trotzdem wurde das Wort erkannt.
Ja.
Allein durch die Folge, wie er seinen Finger über die Tastatur bewegt. Und das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Also bei Swipe, das korrigiert zwar, aber so gut, also...
Also ich habe bei Swipe, habe ich noch nie einen Buchstaben richtig getroffen beim Swipen, ja, und da hat man auch das richtige Wort gebracht. Also ich finde, das ist ein bisschen gehypt, ja, und außerdem der Name gefällt mir schon mal überhaupt nicht, ja. Also Blind Type, mit blind schreiben, das ist überhaupt nichts zu tun, ja. Überhaupt nichts zu tun. Schon könntest du einfach ein paar Mal irgendwo auf die Tastatur rumdrücken, ja, und dann würde es funktionieren. Der Algorithmus funktioniert einfach so, der stellt fest, in welcher Nähe du tippst, ja, und daran kann er erkennen, anhand von logischen Zusammensetzungen, dass zum Beispiel kein V vor einem P kommt oder so, ja, mit dieser Zusammenstellung sieht er dann, was für eine Taste da wohl wahrscheinlich gewesen wäre. Und das siehst du auch, dass er dann meistens das richtige Wort erst erkennt, nachdem alle Buchstaben scheinbar eingetippt werden. Das heißt aber auch, dass zum Beispiel, wenn du aus Versehen doppeltippst, ja, dass dann die Anzahl der Buchstaben nicht mehr stimmt. Dieses Demo-Video ist ganz okay, das ist aber, wie man so schön sagt, gestaged, also gestellt, ja. Yeah. Und ob das dann in der Praxis wirklich besser funktioniert wie Swipe oder eine der anderen Dutzenden von Tastaturen, das müssen wir da erstmal sehen, wenn eine funktionierende Version für jedermann
Ja gut, aber warum kauft nicht Google Swipe oder sowas? Es gibt doch einen Grund,
vielleicht warum wir
speziell besser auf diese Software setzen.
Vielleicht war das Angebot besser. Und Swipe bietet ja die Dienste schon für andere Anbieter an. Ja, zum Beispiel benutzt Samsung in ihren Android-Handys als Standard-Tastatur Swipe. Ja. Mhm. Und bisher liegt der Weltrekord im Schnellschreiben bei einem Handy auch oder liegt nicht bei, sondern wurde mit einem Swipe-Handy erstellt unter Android. Mhm. Und okay. Das ist also das, wo man am schnellsten momentan mitschreiben kann. Wie gesagt, zu Blindtype kann man dann erst was sagen, wenn auch wirklich was vorliegt, wo man selbst ausprobieren kann, weil oftmals ist in den Demo-Videos schon gezeigt worden, was man alles so schön machen kann. Ich frage mich jetzt auch, wie die bei Android-Demos das hinkriegen, dass sie mit der normalen Android-Tastatur so gut schreiben können, dass praktisch nie ein Fehler stattfindet, ja. Da habe ich mich auch schon gefragt, wie machen die das nur? Also wenn ich hier anfange zu tippen, ja, dann habe ich kaum Buchstaben richtig. Das
ist Hammer. Reine Übungssache.
Ja, also mich würde bei den Tastaturen ist für mich am wichtigsten, dass ich direkt bei der Benutzung, ohne in Menü zu gehen, sofort zwischen verschiedenen Sprachen wechseln kann. Ja? Weil ich werde in Deutsch angechattet, ich schreibe aber eigentlich alles auf Englisch, wenn ich irgendwie zum Beispiel eine Mail tippe oder Twitter oder sowas, ja. Und dann muss ich direkt umswitchen können. Ich kann nicht in die Settings gehen und kann da irgendwas umstellen, Deutsch, Englisch, das geht einfach nicht. Und das ist übrigens ein Grund, ganz schlimm, dass man bei der Standard-Android-Tastatur nicht umschalten kann direkt beim Schreiben. Das ist unglaublich.
Nehmen wir es als Anregung der Woche für die Programmierer, die zuhören. Einmal bitte eine Tastatur, wo man direkt die Sprache umstellen kann.
Genau, per Klick. zack,
per Klick, Switch. Beziehungsweise per Knopfdruck.
Gibt's schon, aber naja, die Tastatur.
Ja, dann.
Die Tastatur, die das kann, hat 3 Megabyte Speicher und das kann ich natürlich bei meinem Handy vergessen. Braucht 3 Megabyte Speicher.
Ja, gut, was sind denn 3 Megabyte gegenüber 40?
40.
40, weißt du, was ich anspiele? 40 Megabyte Speicher für den Fennec.
Ja, genau, hab schon geahnt, ja.
Der Fennec ist nämlich jetzt mit Beta draußen, man kann ihn runterladen und auch installieren, aber Vorsicht, nicht auf jedem Gerät, es gibt eine Kompatibilitätsliste.
Ja, da brauch ich gar nicht zu gucken, ja. 40 Megabyte, so viel Speicher hat mein Handy ja gar nicht.
Also ich habe mich auch entschieden, den Test erstmal ausfallen zu lassen und es nicht zu installieren, weil 40 Megabyte ist mir auch entschieden zu viel. Das ist
ja Wahnsinn. Ich müsste
3 Programme rausschmeißen, um das jetzt zu installieren. Da ich ja noch kein Android 2.2 habe, fällt es mir da sehr schwer, da eine Entscheidung zu treffen.
Und dann bei den Geschwindigkeitstests.
Aber es ist da, es ist hoch gepriesen. Wer es probieren möchte...
Von wem? Das möchte ich wissen. Ich muss gleich die Seite abmelden, dann, dass ich da ja nicht mehr hinkomme. Von wem wurde das
gepriesen? Von wem das hochgepriesen wurde?
Ja.
Das kann ich ja sagen. Von der Mozilla Foundation.
Ach so. Ah, okay. Da machen wir dann eine Ausnahme.
Nein, also, wir haben ja schon auch in vorherigen Sendungen öfters darüber gesprochen. Und insofern ist es schon wichtig, dass man weiß, es ist draußen jetzt, man kann es installieren, genau. Man kann es austesten. Wenn ihr getestet habt, schreibt uns gern mal was rüber. Sehr gern. Einfach mal erfahren, was ihr davon haltet.
Vor allem über die atemberaubende Geschwindigkeit beim Surfen dann, ja?
Die möchten wir erleben.
Genau.
Da möchten wir was drüber erfahren, ob das dann alles so wahnsinnig schnell ist oder ob das gar nicht so schnell ist.
Jetzt hörst du dich an wie Bernd das Brot hier.
Jo. Ja, ich habe aber kein Brot. Ach so. Wenn, dann musst du sagen, machen wir das Schnitzel. Moder Schnitzel.
Wir sind Brot. Widerstand ist zwecklos.
Genau, richtig. Nein, also wer es probieren möchte, kann es probieren. Ich habe es auch noch vor, nur im Moment nicht. Wie gesagt, ich warte auf 2.2 und wenn ich es dann auf SD-Karte installieren kann, sofern das funktioniert, das weiß ich auch noch nicht, dann werde ich es austesten.
Na gut.
Aber...
Ja? Hallo? Ich höre dich nicht mehr. Oh, was ist passiert? Was ist passiert? Jetzt, ja?
Wie, du hörst mich
nicht mehr? Ah, jetzt wieder. Was war denn das?
Keine Ahnung, also von mir aus war
okay, jetzt kein Problem. Egal, machen wir weiter. Vielleicht Skype mal wieder, ne?
Ja, das ist möglich. Ne? Ja. Also wie gesagt, austesten, bitte Kompatibilitätsliste angucken, nicht einfach drauf loslegen, weil es sind Einschränkungen bei verschiedenen Geräten da, definitiv. Okay. Aber es ist Beta, insofern kann man sich nicht beschweren, dafür sind die Beta-Tests da.
Was heißt denn eigentlich Fennec? Was bedeutet das?
Fennec ist, glaube ich, warte mal, Fennec, also Mozilla, die sprechen ja immer vom Fuchs. Der Fennec hat irgendeine Bedeutung fuchsmäßig wahrscheinlich. Ja,
das ist ein kleiner Fuchs.
Aha,
Fennec Fuchs, ja, das ist eine Fuchsart. Sieht auch Gott sei Dank putzig aus. Ich guck mir das gerade mal an. Ist der süß?
Ja, dann, jo.
Ja, aber so, also wenn doch der Fennec auf Android nur so klein und putzig wäre, wie das lebende Pendant dazu ist, dann wäre alles klar, ne?
Wer weiß.
So.
Aber du, vorhin hatten wir es ja von Behinderten. Mhm. Es gibt aber auch Neues Interessantes in der Medizin. Mhm. Und zwar haben zwei Wissenschaftler aus, ich glaube, Belgien, Norwegen war das, eine Android-Software entwickelt, die mit einem kleinen Modul EKG-Sensoren abtasten kann. Ein Monitoring machen kann, also ein EKG. Mhm. EKG ist für die Leute, die es nicht wissen, damit werden Herzschläge gemessen. Und dieses in einem Notfall auch Alarm auslösen lassen kann. Das heißt also, da geht eine Mail raus oder eine SMS oder sonst was an einen entsprechenden Arzt oder an irgendeine Stelle, wo dann sofort registriert, da war was.
Also
oder da ist was.
Also man kann natürlich, also EKG kann man natürlich noch mehr sehen, aber das meldet dann quasi dem zuständigen Arzt sozusagen, hoppla, da gibt's Unregelmäßigkeiten, da stimmt was nicht und dann...
Also wie die Software letztendlich dann eingesetzt wird, ist jetzt sicherlich noch, okay. Ja, noch nicht ganz hundertprozentig raus, aber die Möglichkeiten sind schon sehr, sehr weitreichend. Und gerade für Leute, die Probleme haben, die vielleicht einen Herzschrittmacher haben oder so, die eine Überwachung benötigen oder, die sind dann erheblich sicherer dran, weil auch es gibt ja diese Notfallknöpfe, wo man für Leute, die so krank sind, hat. Und man stellt dann halt immer die Frage, ja, wenn die Attacke richtig da ist, kommt überhaupt noch dazu, den Knopf zu drücken?
Ja, klar.
Und dann ist natürlich so ein Gerät, welches überwacht und dann automatisch sagt, hey, da passiert was. Entschuldigung, wenn ich eben das Mikro übersteuert habe. dann, ja, es ist ein Riesenfortschritt. Also ich finde, so langsam wird das ganze Android-Thema auch für wirklich alle Bereiche interessant. Jetzt, man kann ja mal weiterspinnen. Vielleicht ist es nicht nur ein EKG, vielleicht gibt es dann noch, vielleicht wirklich mal einen Herzschrittmacher, der davon angetrieben wird. Ja. Oder vielleicht Blutdruckmessgeräte oder ein es ist nicht weit hergeholt. Es gibt ja schon Anzüge vom Militär, ja, die in der Lage sind, zig verschiedene Sachen oder zig medizinische Abfragen des Körpers zu machen.
Ja,
warum
nicht
über ein Handy?
Absolut.
Warum nicht über ein Handy?
Ja, aber ich weiß nicht, also ich hätte noch, stell mal vor, dein Herzschrittmacher wird von deinem Android-Handy gesteuert und dann kommt auf einmal so das Programm, die App stürzt ab, ja, und sagt, do you want to force close your application? Ja, was? Force close? Sag, nein, Entschuldigung, ich weiß. Nein, aber
also ich glaube, da müsste... Also Rio, eins hier gleich mal vorweg, wir reden hier von Android, nicht von Windows.
Ja, klar. Nein, aber ich denke, das wird schon seine Anwendung finden, aber man muss natürlich vom Teppich bleiben. Es wäre vollkommen sinnlos, die Steuerung von Herzschrittmacher auf ein Android-Gerät zu übertragen. Das wäre
schon klar, sinnlos. Das war ja auch nur eine Rumspinnerei. Aber, man darf nicht vergessen, Android kann ja auch verändert werden. Es ist ein freies System, das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Es gibt ja auch schon Roboter, die damit funktionieren.
Ja, genau.
Es gibt einen Roboter, es sieht sogar aus wie der Android-Roboter.
Ja.
Und wird von einem Android-System gesteuert.
Android erobert die Welt, das ist doch ganz klar, ja.
Ja, man kann anpassen. Und das ist das Schöne an der freien Software. Leute, ich sage nur frei. mehr sage ich nicht.
Wir sind Android, Widerstand ist zwecklos.
Nein, wir waren doch das Brot, oder?
Ja, genau, das Brot, ja.
Ja, wir sind das Brot. Also EKG, wie gesagt, hochinteressante Sache. Guckt euch mal an, ist ein recht interessanter Text und ich finde es genial, was man so alles machen kann. Es zeigt, dass die Welt unendliche Weiten hat im Android-Universum.
Genau. Und die Verkaufszahlen, die sind auch anscheinend, haben auch anscheinend unendliche Weiten, ja, oder Höhen.
Ich hab's gelesen heute auch. Also ich hab das auch verfolgt.
Rande,
erzähl du, das ist deine Story.
Das ist keine Story, das ist nur eine kurze, ich wollte es nur kurz einlassen. Du bist doch echt, ich geh gleich, ich hör gleich auch mit dem Podcast, ich geh jetzt gleich, ja. Meine Güte, ey. Ich werf jetzt gleich das Mikrofon ins Klo und spiel's runter, ey.
Android OS hat jetzt 180% vom Markt, ne?
Was?
Nein. Nein, sprich du. Übernimm du.
Meine Güte. Also, liebe Zuhörer, ich muss mich für Mo entschuldigen. Ja, ich meine, nach der Frisur herzuurteilen, wisst ihr, was die Stunde geschlagen hat. Ja, also Studierstubenkerlchen. Ja, und guck mal, jetzt verliert er sogar das Lachen im Videostream. Nein, jetzt habe ich schon richtig fertig gemacht, ja. Jetzt habe ich schon richtig fertig gemacht.
Zeige ich dir was, ne?
Und jetzt
und zwar du, ja?
Ja? So, jetzt machen wir ihn mal weg hier.
Schlagen.
Nein. Also Android steigt mit der Verkaufszahl immer weiter, hat jetzt einen Marktanteil im August 2010. Das ist schon der zweite Monat in Folge, wo Android in Führung liegt, ja, und mit 32% momentan Marktanteil, 25% iPhone, genau, 25% und letzten Monat, im Juli ist BlackBerry hinter Apple gefallen, also die liegen jetzt bei 32% Android, 25% BlackBerry und 26% ist Apple und Damit hat natürlich Android seine Führung auf dem Markt weiter ausgebaut in diesem Quartal. Also ziemlich heftig. Und die Kurve geht ruckzuck nach oben, während die anderen Kurven nach unten gehen. Und das
ganz zeigt, bitter ist es ja für BlackBerry. Also die sind ja richtig heftig abgestürzt.
Richtig, die hatten teilweise 37% Marktanteil. So viel hatte Apple zum Beispiel nie gehabt in 2010. Und jetzt sind die gerade nochmal bei 25%. Das ist schon sehr
viel. Ich kann dir sagen, woran das liegt. Also die Androiden, die kriegen jetzt auch immer mehr Fuß im Business. Mhm. Und BlackBerry ist ja sehr stark im Business-Bereich. Ja, ja. Und viele steigen um, weil, Begründung, man kann jetzt endlich aufgrund des offenen Systems problemlos eigene Firmenanwendungen programmieren und auf die Handys verteilen. Mhm. Und das ist natürlich was, was dem Business absolut gefällt.
Ja.
Man muss nicht, was weiß ich, wie viel 100 Millionen erstmal an Android abdrücken, um eine eigene Software laufen zu lassen, sondern man macht das einfach, weil es ist ein offenes System, man darf es.
Also nach dieser Statistik von Nielsen hat übrigens Android Apple bereits seit April 2010 überholt und seitdem ist es in jedem Monat werden mehr Android-Handys verkauft als Apple-Handys, also iPhones. Und das sollte was heißen. Übrigens, ich glaube, dass in diesen Zahlen, soweit ich weiß, sind auch alle anderen Geräte mit drin. Ja, also sowohl iPad als auch andere Android-Geräte. Soweit ich
das sehe. Du meinst, sobald Wi-Fi mit drin ist, ist es mit dabei? Sobald Wi-Fi mit eingebaut ist, ist es mit in der Statistik. Oder meinst du auch die Geräte, die überhaupt kein Wi-Fi haben?
Gibt es überhaupt? Egal. Ich meine, das sind alle Geräte drin, sowohl von Apple, also die mit dem iOS laufen, als auch mit Android dann. Genau, weil es wurde also
hier. Die Android-Statistik hat aber jetzt keine Android.
Weil es wurde hier gesagt, Android OS. BlackBerry OS und Apple iPhone OS. Und das bedeutet, dass es also hier nach OS gegangen ist und nicht nach spezifischen Geräten. Also nicht iPhone, Android Phones und so weiter.
Aber trotzdem, das sind gigantische Zahlen. Also, Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn.
Ja, so sieht das aus. Google hat übrigens auch sich gemeldet, was die Anklage betrifft von Oracle. Oracle hat ja Google angeklagt, oder was angeklagt, kann man das sagen? Verklagt. Anklagen kann, glaube ich, nur die Staatsanwaltschaft. Hat sie verklagt, weil die ja das Java benutzt haben bei Android, Java. Und Java ist jetzt so ein bisschen auf dem heißen Stuhl. Google hat sich dazu geäußert und hat klipp und klar gesagt, dass Android keinerlei Patente verletzt. Fertig. Wupp. Diese Patente sind ungültig, die Oracle da anführt. Und außerdem haben die wörtlich hinzugefügt, es ist enttäuschend, dass nach Jahren der Open-Source-Unterstützung jetzt Oracle sich umgedreht hat und nicht nur Android attackiert, sondern die gesamte Open-Source-Szene mit Java, also die Java basiert sozusagen, ja. Und mit unsicheren Software Patenten oder Claims. Das heißt also, sie meinen, sie hätten diese Software Patente.
Aber es sagt doch genau das aus, was wir in der letzten Sendung, als wir das hatten, das war glaube ich die 10, ne? Wo das drin war, ist egal. Mhm. Auf jeden Fall in einer der letzten Sendungen hatten wir drüber gesprochen, haben wir genau das gesagt. Also Oracle schießt sich damit selber ins Knie und genau das passiert jetzt und es freut mich auch, dass das passiert.
Ja. Auf jeden Fall, mich freut es eigentlich nicht, weil ich weiß nicht, die Open Source Community hat es im größten Teil noch nicht ganz so begriffen, was es bedeutet. Ja, wenn Oracle damit durchkommen würde, ja, weil dann können wir gleich mal auf OSS-Systemen, Java und so weiter vergessen. Ja, das ist klar. Auch wenn Oracle vielleicht jetzt nicht Ubuntu verklagen würde, oder Canonical ist ja die Firma, ja. Aber ich sehe da keine Chance mehr, dass zum Beispiel so eine Firma dann noch oder eine Linux-Distribution noch Java-Applikationen standardmäßig in irgendeiner Form implementieren könnte, ohne dass sie sich selbst ja, auf einen elektrischen Stuhl setzen würden. Ja. Also tut mir furchtbar leid, aber das war selten dämlich von Oracle. Das war also wirklich... Ich weiß nicht, was denn da im Kopf vorgegangen ist. Aber naja, Geld soll einem ja zu Kopf steigen und dieser Larry, der hat ja genug davon. Vielleicht, ja.
Ja, übrigens, gut, übrigens, wir wissen ja, dass die Extremstkapitalisten, also die, wo es zu arg übertreiben, irgendwann einen auf den Sack kriegen. Und, genau. Und das ist auch gut so. Und das sieht mir auch danach aus, als wollte man da jetzt mit aller Gewalt jeden dazu bringen, Java-mäßig da Geld rauszukitzeln. Oder bei jedem Geld rauszukitzeln.
Lachhaft.
Und das geht halt nur mal schief. Ja, hätten die aber jetzt mit dieser Klage Anklang gefunden, und es wäre vielleicht sogar schlecht ausgegangen für Google, dann könnten die
ja, das wird
zumindest von denen, die jetzt nicht auf Java verzichten können, ja, früher oder später richtig Geld absahen. Aber das wäre dann nur temporär. Das würde ja, dann gut, ein paar Jahre würden sie Geld absahen und dann wird keiner mehr Java benutzen.
Ja, das wird sich ja dann noch zeigen, wie das aussieht.
Ja, wie es dann letztendlich ausgeht.
Genau, ja richtig. Was interessant ist, auf jeden Fall, dass, was immer wieder in Kommentaren, wenn ich so im Internet lese, was in Kommentaren geschrieben wird, ja, das geschieht Google ganz richtig, wenn die einfach Technologie klauen, ja, und so. Da muss ich mal sagen, ganz klar, Java ist kein geistiges Kind von Oracle. Die haben sich den Rotz nur gekauft und versuchen da jetzt draus Geld rauszupressen. Also die haben schon mal moralisch gesehen überhaupt gar nichts zu wollen. Ja, Oracle, die haben die Rechte gekauft, aber nicht erdacht. Also wenn man mit Sympathiebekundungen kommen sollte für den Erfinder von Java, dann muss man das Sun zugestehen. Und Sun hat nie ein Problem gehabt, weder mit der Open Source Community noch mit Google und Android, dass eben dieses System benutzt wird. Ja, und der einzige, der Problem hat, nachdem die Rechte gekauft wurden, ist eben Oracle. Ja, also nur das nochmal zu verdeutlichen. Ja. Aber gut, jetzt muss natürlich geschaut werden, dass es vielleicht auch mal eine Alternative gibt zu Java mit der Programmierung, weil man hat ja gesehen, so geht das jetzt nicht. Und selbst wenn das Gerichtsurteil jetzt pro Android ausgehen sollte, wovon ich eigentlich überzeugt bin, Google anscheinend auch, bleibt dennoch die Gefahr, dass Oracle weiter Firmen oder Programmierer verklagt, die eben Android in ihren oder mit ihren Systemen oder Programmen ausliefern, ja. Und deswegen sollte man natürlich überlegen, ob man überhaupt nochmal in Java programmieren will. Nur, wo sind die Alternativen? Es gäbe eine Alternative. Ich sag's gleich von Hand weg. Die Alternative, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Alternative ist, weil da wahrscheinlich, ich bin jetzt da nicht genau informiert darüber, wahrscheinlich auch Patente mit betroffen sind. Aber Adobe hat jetzt für Android das Adobe Air ausgeliefert. Und Adobe Air ist eine Plattform, auf der man oder mit der man Applikationen entwickeln kann, die plattformübergreifend laufen. Ja, also das heißt, zum Beispiel Adobe Air gibt es für Windows, Mac und Linux-Systeme und jetzt eben auch für Android-Systeme. Außer natürlich Probleme mit, klar, Displaygrößen und so weiter, ja, ist es aber so, dass zum Beispiel ein Programm, das eben für Windows oder unter Windows Adobe Air programmiert wurde, ohne Probleme auch unter Linux lief und umgekehrt. Und die Programmierer können jetzt also auch Adobe Air Programme für Android schreiben und das Beste ist, die sind im ganz normalen Marketplace drin, können ganz normal verkauft werden, wie herkömmliche Applikationen und damit steht eigentlich dem Programmieren oder mit Adobe Air nichts mehr im Wege. Die Entwickler müssen sich nicht über irgendwelche ja, speziellen Shops Sorgen machen oder dass es vielleicht nur über Adobe dann vertrieben wird, die Applikation. Nein, ganz normal über den Marketplace. Und das ist doch
bedeutet schon mal. Bedeutet es nicht, dass wenn du jetzt eine Plattform benutzt, ja, die dann über Android läuft und darüber dann die Software läuft, auch drastische Geschwindigkeitseinbußen mit ja sein könnten?
Wie meinst du das?
Ja, ich arbeite ja, oder es läuft ja jetzt dann nicht auf Android direkt, sondern ich habe zwischendrin halt eben noch das Adobe Air, welches ja auch Ressourcen ja und braucht. Und darin, also wie eine Emulation läuft ja dann die Software,
nee,
die für Adobe geschrieben wurde.
Nee, das darfst du so nicht sehen, weil ansonsten wäre das ja mit dem Java genau das Gleiche. Ja, oder es ist ja im Prinzip genau wie das Java. Ich wollte
gerade sagen, Java ist ja schon langsamer, wie wenn man direkt jetzt unter einer
ja,
einem...
Ja, willst du Maschinensprachen ja programmieren da dran? Ja,
also nein.
Kannst du die Bytes einzeln eintippen, ist klar. Aber ja, es ist so. Deswegen hat man ja Compiler, ja, die eben dann zum Programm eben in Maschinensprachen umsetzen, das weißt du ja. Und dann hat man Interpreter und Java ist eben so ein Zwischending, ja, zwischen Interpreter und Compiler. Ja, da tut dann praktisch den Code, während er aufgerufen wird, kompilieren sozusagen im Speicher und dann ausführen. Natürlich ist das langsamer, als wenn du jetzt Maschinensprache programmierst.
Ich habe das ja nur als Andeutung genommen.
Aber, also
ich möchte ja jetzt nicht über Java reden, mich interessiert das Adobe Air, weil
ich war noch nicht ganz fertig
darüber, was Geschwindigkeit.
Ich war noch nicht ganz fertig. Vielleicht lasst mich mal ausreden, dann kommen wir zu einem Punkt, was mit Adobe Air zu tun hat, ja. Das ist heute echt schlimm, Mario.
So muss es sein.
Also Adobe Air ist ja im Prinzip dann dasselbe wie mit Java. Du hast eine Applikation oder eine Oberfläche, eine Layer und darauf laufen dann eben die Programme. Ob das jetzt unter Java läuft oder unter Adobe Air spielt keine Rolle. Es wird sich nur dann von der Geschwindigkeit her äußern, wenn eben das Adobe Air vielleicht eben langsamer ist als Java. Das müssen wir dann mal ausprobieren, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Die Programme, die bereits verfügbar sind im Marketplace, sehen recht gut aus, zumindest so von Screenshots und so weiter. Ich selbst kann es ja mal wieder nicht nutzen, weil natürlich Adobe Air nur für Android 2.2 funktioniert, das ist klar. Also
ich kann es ja dann auch nicht nutzen.
Nein, du kannst auch noch nicht nutzen.
Das finde ich aber doof.
Ja, ich auch.
Das finde ich aber doof.
Das finde ich mega.
Nee, also mich erinnert das alles so ein bisschen an Qt und ich denke mal, dass es auch genau sowas in der Richtung ist. Qt kennst du ja auch von Windows und Linux.
Ist es nicht ganz, aber ich weiß nicht, was du meinst. Ja. Mhm.
Also ich kann mir auch ganz gut vorstellen, wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Adobe Acrobat anguckt. Im Adobe Acrobat geht ja auch viel, viel mehr als das, was man jetzt im Allgemeinen als PDF kennt. Mhm. Und ich denke, das ist einfach nur eine drastische Erweiterung davon.
Nutzt doch einfach mal deinen Computer und lad dir mal Adobe Air runter und dann eine Adobe Air Applikation vielleicht, zum Beispiel TweetDeck. Ja, das ist ein ziemlich bekanntes Programm, das läuft unter Adobe Air. Und schaust dir mal an, was das ist. Das ist schon eine Programmiersprache oder eine Programmierplattform, unter der eben gekapselt die Programme laufen. Das hat eben den Vorteil, dass sie wirklich auf jeder Plattform gleich ist. Ja, und bei Java hat man ja auch den Versuch gemacht, das funktioniert aber trotzdem nicht so wie eben bei Adobe Air, weil eben dass es doch noch ziemliche Unterschiede gibt von der einen zur anderen Maschine.
Ja, ist es, sag mal, Adobe Flash, ja?
Ja.
Ist ja eigentlich auch schon viel, viel mehr als einfach nur ein Anzeigeprogramm.
Genau.
Und kann ja auch schon viel, viel mehr. Warum hat man nicht einfach Flash erweitert und macht da jetzt ein Adobe Air? Ist das so unterschiedlich?
Es ist schon ein bisschen unterschiedlich, aber es ist sicherlich etwas, was in der gleichen Liga spielt wie Flash. Ja, wo Flash ist halt hauptsächlich für Online-Sachen gedacht, für Sachen im Internet, ja, entsprechend halt dann optimiert, das zum Beispiel wegen der Datenübertragung und so weiter und Adobe Air ist halt für Standalone-Programme auf dem Computer, also nicht über Internet. Da gibt es auch, glaube ich, soweit ich weiß, keine Funktion dafür, dass man zum Beispiel eine Adobe Air Applikation ausführen kann von einem Server aus. Das ist also nicht vorgesehen, das ist dann mehr wie eine Programmiersprache, die eben auf oder Programmierumgebung, die eben auf einem lokalen Rechner läuft.
Das Vertriebskonzept, ist das dasselbe? Das heißt, man kann Adobe Air als Viewer, sag ich mal, kostenlos benutzen. Wenn man aber eine Entwicklungsplattform haben möchte, muss man halt eben Lizenzen zahlen. Ist es da genauso gehandhabt? Ja. Weil bei Adobe ist es ja so. Da muss ich ja für die Erstellung komplexer Geschichten Adobe kaufen, aber lesen kann es halt jeder mit seinem Adobe Reader.
Ja.
Genauso ist es ja auch bei Flash. Ist es hier bei Adobe Air genauso?
Also es ist, da gibt es ja auch mehrere Unterscheidungen. Also es gibt sicher, es gibt hier eine so eine Suite, so eine Producing Suite für Adobe Air Programme. Ja, die kostet, glaube ich, auch wie immer ziemlich viel Kohle. Aber die Programme, die damit produziert werden, sind dann halt eben lauffähig auf den verschiedenen Plattformen. Ob jetzt großartig Lizenzgebühren da anfallen, wenn man jetzt mit anderen Tools oder ob es da überhaupt andere Tools gibt, da bin ich jetzt mittlerweile überfragt. Was allerdings gibt, zum Beispiel bei Flash, gibt es ja auch Tools, mit denen man Flash-Applikationen erstellen kann, ohne dass man Lizenzgebühren dafür zahlen muss.
Okay.
Genau.
Da bin ich mal echt gespannt.
Allerdings, wie jetzt das Ganze dann aussieht, letztendlich, ja, du hast eben wieder ein kleiner Tonaussetzer, das kann ich natürlich nicht sagen, aber müsste ich mal gucken, wie das mit den Applikationen aussieht. Aber ich bin ja auch kein Programmierer, von daher mache ich mir jetzt über die Lizenzgebühren, zumindest was das Programmieren anbetrifft, keine Gedanken, wo ich mir mehr Gedanken drüber machen würde. Ah ja, jetzt höre ich dich wieder. Wo man sich mehr Gedanken drüber machen sollte, eben ob da auch wieder solche Patente wie bei Java vorhanden sind, weil dann, ja, ich vermute es schon fast, ich befürchte es ja fast, weil Adobe ist ja auch kein Verein, der jetzt für die Menschenliebe bekannt ist, ja. Und also wenn da Patente drin sind, dann ist es natürlich, ja, fraglich, wie das aussieht. Ich meine, Java, Adobe Air, kommt man von Regeln nicht drauf, also ich weiß auch nicht, ne?
Also ich denke, es muss man schauen. Also jeder von uns benutzt ja eigentlich PDF und ich denke, Adobe hat mit dem PDF schon was Gutes getan, auch wenn die damit natürlich Geld verdienen.
Ja.
Wer weiß, Flash, selbe Spielchen, Flash ist sehr, sehr weit verbreitet und auch meines Erachtens okay. Warum nicht in die Richtung auch gehen? Klar. Der Entwickler muss halt was dafür abdrücken, mein Gott. Wenn was Vernünftiges dabei rauskommt, warum nicht?
Ja,
warum klar. nicht? Gut. Muss halt jeder selbst dann für sich entscheiden. Also ich benutze zum Beispiel PDF ja auch. Also
ja, klar, warum auch nicht? Gut, nächstes war Skype. Ja, kommt auf alle Android 2.x-Versionen, also heißt auch auf dein Telefon kann das draufkommen, ja, wenn du es drauf machen willst. Aber ich kann es einfach nicht ganz so begreifen, was Skype da abzieht. Es wollen sie es wahrscheinlich nicht mit den Netzbetreibern verscherzen oder so. Also in den USA sieht es momentan so aus. Bei Verizon kann man Skype nur nutzen, wenn man 3G benutzt. Also nicht über Wi-Fi. Ja? Oder Wi-Fi. Nicht über Wi-Fi. Bei den anderen Anbietern in den USA kann man Skype nur benutzen, wenn man im Wi-Fi-Netz ist und nicht, wenn man im 3G-Netz ist. Wie das bei uns aussieht, ich möchte ja gar nicht erst fragen, wenn soll ich bei uns ansprechen, wenn ich bei uns zu einem Netzbetreiber gehe und würde den fragen, ja, ich möchte mit Skype immer meinem Handy telefonieren, geht das? Nein, das geht nicht, ja.
Da kann man ja keine Gebühren mehr kassieren.
Ja, genau. Also es ist wirklich echt totaler Krampf. Ja, also ich weiß nicht, was da los ist. Ich hätte mir gewünscht, dass Skype jetzt eine App rausbringt für Android und sagt, hier habt ihr die Skype-App, das funktioniert überall, egal mit welcher Datenverbindung, so, und der Rest muss eben dann euer Netzbetreiber machen oder müsst ihr entscheiden, ob ihr gegen die Verträge von den Netzbetreibern verstößt, wenn dort eben drin steht, Skype oder Voice over IP darf man nicht nutzen, dann darf man es eben auch nicht nutzen, fertig. Aber stattdessen krampfen die da so herum und es ist doch alles Wahnsinn. Also Skype ist da für mich auf Android erstmal nicht viel weiter gekommen als noch vor ein paar Wochen, nämlich dass es nicht funktioniert oder dass es die nicht gibt, außer eben bei Verizon. Ja. Also es ist Ich verstehe
das. Ja, wieso hattest du überhaupt Hoffnung? Ich meine, wir haben doch schon an Google Voice gesehen, dass das hier in, auch, ich sag mal, in Deutschland überhaupt nicht
gewollt ist. Ja, ich möchte gar nicht darauf gehen, wegen dieser Geschichte. Das hat sicherlich andere Gründe mit Google Voice, weil da muss Google ja mit den Netzbetreibern zusammenarbeiten, aber bei Skype muss niemand zusammenarbeiten mit den Netzbetreibern, ja. Aber naja, gut, was soll's. Aber ich muss ganz klar sagen, Fring ist da mir doch sehr viel komfortabler. Das macht man sich aufs Handy drauf und kann über 3G und über Wi-Fi einfach telefonieren mit anderen Fring-Usern und fertig. Ja, also wer jetzt wirklich Videotelefonie beziehungsweise Voice over IP machen will, Computer zu Computer oder Android zu Android, eben dann kostenlos, dann empfehle ich Fring. Weil Skype verstehe ich jetzt noch nicht ganz den Sinn und das sind zu viele Sachen, die im Wege stehen. Bei dem kann man das nicht machen, bei dem kann man das nicht machen. Das ist alles Wahnsinn.
Sag mal, hattest du nicht Fring schon mal im Test und warst nicht zufrieden? Da war doch was.
Ja, genau. Also ich hatte Fring auch im Test und zwar war das damals wegen der Skype-Integration. Ich fand das genial. Ich dachte, dann kann ich ja von all meinen Skype-Kontakten erreicht werden, auf dem Handy, egal wo ich bin. Ja. Und es hat teilweise zwar funktioniert, aber eben das Programm hat ein paar Schwächen gehabt. Das lief zum Beispiel nicht im Hintergrund immer. Und somit war ich nie erreichbar. Also sobald das Programm weg war vom Bildschirm, ja, war ich nicht mehr erreichbar. Also vollkommen sinnlos gewesen für meine Zwecke.
Das hat sich jetzt geändert? Ist es jetzt verbessert worden?
Na, oder? Ja, insofern, dass Skype verboten hat, dass Fring Skype benutzt und damit kann man Skype überhaupt gar nicht mehr benutzen mit Fring. Also man hat keine Möglichkeit mehr mit Skype zu kommunizieren, voice-mäßig, ja, oder videomäßig. Das bedeutet, das ist schon mal gleich raus. Es geht nur noch Fring zu Fring. Fertig.
Ja, und die Erreichbarkeit, das meine ich. Läuft es jetzt stabil im Hintergrund oder ist das immer noch eine Problematik?
Habe ich seitdem nicht mehr probiert. Allerdings hat sich ja bei mir nur die Erreichbarkeit bei Skype gestellt. Ja. Mhm. Nicht bei Fring, weil, ja gut, okay. Naja, ehrlich gesagt, es ist natürlich bitter, weil alle Leute sind bei Skype. Ja. Und wenn man dann eben mit Fring kommt, dann muss man eben seine Bekannten dazu bringen, dass die auch Fring auf ihren Android-Handy installieren, sofern sie ein Android-Handy haben. Mit anderen Leuten natürlich geht das schon mal gar nicht. Ich weiß nicht, gibt's eine iPhone-Applikation für Fring? Ich weiß nicht. Für Desktop glaube ich überhaupt nicht.
Also, Fring gibt's, glaube ich, für iPhone, ja.
Gibt's für iPhone, ja gut, bleibt ja. Desktop. Also wie gesagt, es ist, wer das machen will, soll Fring benutzen, Skype ist, das ist nicht Skype, das ist irgendwas anderes, was nicht richtig funktioniert oder so.
Ich habe jetzt gesehen, du hast auch neue Informationen zu Amazon.
Ja.
Amazon hat jetzt da was, genau. App Store mäßig.
Ja, das hat man, letzte Woche habe ich es total vergessen irgendwie. Also Amazon bietet jetzt oder will demnächst auch einen eigenen App Store anbieten, wohlgemerkt App Store. Also ein Marketplace-Ersatz nennt sich dann irgendwie Amazon App Store, ne? Oder Android App Store. Und da werden dann eben Programme drüber oder können Programme drüber vertrieben werden von den Entwicklern, wenn das wollen. Und Amazon wählt die Programme auch aus. Das heißt, da kann nicht jeder Entwickler sein Programm drin veröffentlichen. Das ist eigentlich das, was einige Leute schon öfters mal angesprochen haben, die finden zu viel Mist im Android Marketplace. Ich finde, Freiheit ist was Tolles, auch wenn viel Mist dabei ist. Aber für die Leute, die jetzt auf die Freiheit pfeifen wollen und stattdessen ausgewählte Applikationen von Amazon haben wollen, die können dann in den Amazon Store gehen und dort eben Programme kaufen. Ja, es gibt zwar auch die Möglichkeit für die Entwickler, Programme kostenlos dort anzubieten, aber angesichts der Gebühren, die man als Entwickler zahlen muss, ist das wahrscheinlich eher uninteressant.
Genau. Kann man davon ausgehen, dass dann wahrscheinlich nur Bezahlsoftware drin gelistet wird.
Genau.
Aber gut, ich bin auch der Meinung, dass der Marketplace soweit okay ist. Auch wenn mal Müll dabei ist, okay, kann man ja aussortieren. Also kann man sich sein eigenes Bild machen. Was für dich Müll ist, ist vielleicht für mich nicht Müll. Kann ja sein. Das ist auch sowas, weil wo besteht der Unterschied zwischen Müll und Nichtmüll? Ich glaube, in dem, was wir entscheiden.
Genau.
Und auch nochmal zu den Worten App Store, Marketplace. Leute, sind wir mal ganz ehrlich. App Store, was heißt das? Das heißt ein Applikationsverkaufsstand. Marketplace, was heißt das? Marktplatz. Also diese ganze Rumstichelei über die Ausdrücke geht mir langsam auch auf den Keks. Ist doch eigentlich egal, was man sagt. Wir wissen, was gemeint ist.
Ja. Außerdem gibt es noch ein Gerücht, dass Amazon wegen diesem App Store oder vielleicht der App Store wegen dem anderen Gerücht, dass die ein eigenes Android-Tablet rausbringen wollen. Ja, aber, da weiß man aber jetzt noch nicht viel drüber. Es ist, wie gesagt, ein Gerücht. Wird passen, weil warum sollte Amazon einen eigenen App Store rausbringen? Ja, ich denke, das ist gar nicht so weit hergeholt, dass Amazon jetzt mit einem eigenen Android-fähigen Gerät auf den Markt drängt. Und ja, ich denke, das ist plausibel. Machen ja auch die anderen Firmen. Also zum Beispiel Arcos hat seinen AppSlip oder AppSlip, glaube ich, ja. Store hat den eigenen und ja, viele Hersteller bieten eben zu ihren Geräten einen eigenen an. HTC soll, wenn ich das richtig weiß, auch bald einer machen. Naja, egal.
Macht ja auch nichts. Ich meine, wenn man wirklich auf jedes Gerät diesen Store draufladen kann, warum, da muss doch Amazon nicht mit aller Gewalt ein eigenes Tablet machen. Es kann ja einfach sein, dass es für sie sagen, okay, das ist unser Verkaufsplatz, so wie wir auch Waren verkaufen halt darüber die Apps und wer das auf sein Tablet drauf machen will, kann es tun. Das muss ja nicht zwangsweise ein eigenes Tablet
geben. Muss nicht, aber wäre logisch, ja, weil würde gut passen, ja.
Also mich würde es auch nicht wundern, wenn an diesem Amazon App Store das normale Amazon nochmal mit irgendeinem Plugin, mit Waren und sich mit andockt. Würde mich nicht wundern. Würde sich ja anbieten, dass wenn man eine Applikation aufmacht, dass dann gleich, was weiß ich, ein Tablet dazu angeboten wird oder irgendwas anderes. Mhm. Aber okay.
So, hast du noch was? Du hast noch was. Wir müssen uns beeilen. Wir haben schon 57 Minuten.
Oh, da müssen die Zuhörer so ja heute länger zuhören. Ne? ja, und zwar habe ich noch was über das G2. Mhm. Und das ist mal wieder recht interessant, was da durch die Gegend kreist. Also, das HTC G2 soll einen Chip beinhalten, welcher bestimmte Aktionen unterbindet. Das heißt, wenn man das Gerät zum Beispiel routen möchte, dann wird diese Einstellung, die man getätigt hat, wieder automatisch zurückgesetzt, sodass man also wieder ein nicht geroutetes Gerät hätte. Damit soll vorgebeugt werden, dass halt eben Funktionen und Applikationen benutzt werden, die nicht gewollt sind von T-Mobile. Man spricht da oder im Allgemeinen, was heißt im Allgemeinen, man vergleicht das sehr gerne mit einem Rootkit-Virus. Diese Funktionalität, ich sag mal, es ist die Einbindung einer nicht schönen Software, weil ein Chip funktioniert übrigens ohne Software-Seite nämlich nicht, da gehört nämlich auch ein bisschen Software dazu. Und ob das jetzt gut ist oder nicht, kann man sehr stark drüber streiten. Also ich bin der Meinung, T-Mobile sollte nicht in der Lage sein, in irgendeiner Form die Betriebssysteme oder die Einstellungen in bestimmten Systemen zu beeinflussen. Weil das wäre ein Aushebeln der Idee der freien Android-Software.
Ja, gut.
Und das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Weil wenn einer damit anfängt, ziehen ja sehr, sehr gern andere nach. Und was gibt es dann? Sollen wir dann zukünftig da einen Apfel drauf malen oder was?
Also ich muss so sagen, zunächst mal, der Artikel in der Chip ist der absolute Mist. Entschuldigung, dass ich das so deutlich sage, aber so ein Misthaufen habe ich noch nie gelesen. Das mit dem Rootkit zu vergleichen, ist absolut daneben. Ja,
habe ich ja gesagt,
naja,
also das ist nichts miteinander
zu tun. Ich habe ja nicht von dir gesprochen, ich habe vom Chip-Artikel gesprochen. Ja. Da ist absolut daneben, der Artikel, weil, also da sollten sich vielleicht die Autoren mal über informieren, was ein Rootkit überhaupt ist. Und dann kann man vielleicht, dann löst sich das vielleicht selbst von selbst auf. Was hier gemacht wurde, ist, dass T-Mobile bzw. HTC auf Anweisung von T-Mobile eine Funktion eingerichtet hat, beziehungsweise einen Chip, der einen sogenannten, ja, können wir sagen, Bootloader hat. Ja, also vergleich das mal so. Es stimmt zwar auch nicht ganz hundertprozentig, ja, aber es ist einfacher so zu erklären. Auf diesem Chip sind unveränderbar ein sowas wie ein Bootblock gespeichert. Unveränderbar. Das ist einfach, weil der Chip nicht beschreibbar ist. Das ist ein ROM. Ja, das geht nicht. So. Wenn man jetzt das Gerät rootet, das geht. Man kann das Gerät rooten, nur wenn man dann ein Reset macht, das heißt zum Beispiel ausschalten, wieder einschalten, dann lädt dieser Bootloader wieder das Original, was auf dem ROM gespeichert ist, diesen Bootblock, und damit ist das geroutete Funktion oder das Routing weg. Ja. Ich glaube, Chip ist einfach hier durch diese Begriffe durcheinander gekommen, weil das Telefon zu routen, das hat nichts mit dem Rootkit zu tun, ja. Und wenn man das verhindert, dann ist es auch kein Rootkit, ja. Also das Routen zu verhindern ist kein Rootkit, ist keine Rootkit-Sache, im Gegenteil. Ja, das wäre eigentlich genau das Umgekehrte, ne? Aber
also ich bin nicht ganz deiner Meinung, Rio. Ich bin da, weil was soll das? Ja, warum soll man jetzt über einen Bootblock Werte eines Gerätes zurücksetzen? Ja, weil wie gesagt, das ist schon
in gewisser Weise ein
bisschen Verlust der freien Software.
Ja, weil, nein.
Angenommen, ich habe jetzt eine Firma, so programmiere jetzt eine eigene Software und die benötigt, um so vollständig zu funktionieren, Zugriff auf Systemebene. Das heißt ein Root-Zugriff. Dann ist das Handy für mich absolut unbrauchbar.
Genau, dann kaufst du dir kein G2, sondern kaufst du dir ein anderes Handy, ganz einfach.
Weil ja, anfangen kannst du, dass es in 5 Jahren gar keine anderen mehr gibt.
Ja, dann muss man halt die Zähne sozusagen, die Hardware-Szene, muss man eben dann so, sag ich mal, in die richtige Richtung mit dem Geldbeutel lenken, dass eben nur noch Handys gekauft werden, die eben rootbar sind. Aber ich kann dir gleich sagen, dass das die 99% der Menschen überhaupt gar nicht interessiert, um ein Handy zu rooten ist, weil, und das kann ich auch nur immer wieder sagen, ich habe auch mein Handy als Android-Freak nicht geroutet, weil es einfach gefährlich ist.
Habe ich auch nicht gemacht.
Genau, weil es ist einfach, man öffnet damit das Handy und ist angreifbar für alle möglichen Mist. Ja, und wer das macht, da muss ich wirklich super gut auskennen. Das sind aber wirklich nur ein paar Prozent von Android-Usern. Ja. Der Rest kauft sich ein Android-Handy und ist froh, dass das alles funktioniert. So. Warum? Die Begründung, ob die stimmt oder nicht, kann ich nicht dahingestellt sein lassen. Vielleicht geht T-Mobile auch auf den Keks, dass so viele Handys geroutet werden können und dann eben Funktionen gemacht werden, die im T-Mobile-Netz nicht erlaubt sind. Ja. Wahrscheinlich ist das der Hintergrund. Gesagt wird allerdings, dass wenn man zum Beispiel ein Firmware-Update macht oder andere Sachen am Handy verändert, dass damit das Handy nicht unbrauchbar wird. Ja. Sobald nämlich rebootet wird, wird eben dieser Urzustand zurückgesetzt und damit ist das Handy wieder bootfähig. Und genau das ist eben halt die Sache, die man auf der einen Seite verstehen könnte, wenn es denn wahr ist, ja, das weiß ich nicht. Ob das wirklich der hauptausschlaggebende Grund war. Und es ist aber aus dem Grund nachzuvollziehen, weil ich kann mir es vorstellen, wenn da einer hört so auf allen möglichen Seiten, oh geil, oh, ich route mir das Handy, oh Wahnsinn, cool, ja, dann bin ich der Lead-Case oder so, ja. ja, super, ne. Und dann routet er sich das Handy und hat von Tuten und Blasen keine Ahnung und ruckzuck ist das Handy kaputt und dann geht er weinend ins Geschäft, kriegt dort einen Wutanfall, weil er vielleicht gesagt kriegt, ja, tut mir leid, keine Garantie und damit war's das. Und dann ist das Geschrei groß, Android ist Kacke, ne, heißt's dann und fertig. Also es hat alles seine zwei Seiten. Ich bin auch jetzt nicht sehr begeistert davon. Ich bin auch einer, der sagt, man kann alles machen mit dem Handy. Aber weil du sagst, wegen freier Software, prinzipiell hat das mit freier Software nicht viel zu tun. Die Betriebssystemsoftware an sich, ja, war immer bedingt frei. Weil, und das kann ich hundertprozentig sagen, eine komplett freie Software, über die der Anbieter keinerlei Kontrolle mehr hat, wird es niemals geben in irgendeinem Funknetz auf diesem Planeten. Ja? Das kann ich ganz klar sagen, weil nämlich die Anbieter werden einen Teufel tun, ja, solche Software, die überhaupt nicht mehr zu kontrollieren ist, auf ihren Geräten zumindest offiziell zu erlauben. Ja, weil damit würden sie sich mitverantwortlich machen für alles, was mit dieser Software passiert. Ja, deswegen, also, die so Sachen wie Bootloader und so weiter, das sind alles Geschichten, du als Motorola Droid beziehungsweise Milestone-Benutzer solltest es eigentlich wissen, nämlich auch bei dir gibt es Sicherheitsvorkehrungen, die ein Routen fast unmöglich machen.
Und das, keine Ahnung, da ich das nicht probiert habe, genau. ist auch nicht unbedingt jetzt interessant für mich. Ja. Dennoch sollte man vorsichtig sein mit Einschränkungen, weil es kann Android schon ein bisschen gefährden. Wenn man es zu arg übertreibt mit Einschränkungen, dann, wie gesagt, sind man irgendwann mal an einem Punkt, wo man dann gar nichts mehr kann und eine riesengroße Firma hinten dran ist, die viel Geld damit verdient.
Naja, aber wie willst du das anders da machen?
Nee, da muss man schon ein bisschen aufpassen.
Ja, aber wie willst du das machen, wenn Google jetzt sagen würde, das ist nicht erlaubt, ja, ihr dürft das nicht machen, dann wäre die Software nicht mehr frei. Weil du kannst jemand, der freie Software nicht benutzt, nicht vorschreiben, zum Beispiel, er darf das und das mit der Software nicht machen. Nein, das geht nicht. Das heißt, im Prinzip würde Google selbst gegen freie Software verstoßen, wenn sie jetzt zum Beispiel zu T-Mobile hingehen würden und würden sagen, nein, das könnt ihr nicht machen, das erlauben wir nicht. Dann würden die sagen, das interessiert uns nicht, was ihr erlaubt, das ist eine freie Software-Lizenz, da können wir machen damit, was wir wollen, fertig.
Die dann wiederum nicht frei machen. Naja, gut, okay.
Nein, das hat ja was mit der Lizenz zu tun. Und ich glaube nicht, dass der Bootloader unter Open Source gestellt ist, weil die werden nämlich von den Firmen, soweit ich weiß, selbst entwickelt und hat mit Android nur bedingt zu tun. Android wird nur gebootet dadurch.
Okay, also eine Geschichte möchte ich noch gern loswerden. Und zwar, es gibt so ein paar Leute, die haben es sicherlich schon gefreut, als sie ihr 1.6er Android gestartet haben und es war auf einmal ein neuer Marketplace drauf. Ja. Es gibt anscheinend, hier gibt es also einige Berichte von Leuten, die festgestellt haben, dass der Marketplace ersetzt wird durch eine neue App, die dann auch bei der alten Version 1.6 oder 2.0, 2.1 den neuesten Market danach präsentiert und dann ein automatisches Update und die ganzen Vorzüge des neuen Markts bietet. Grund dafür sollen die neuen Umstellungen sein, die geplant sind, die neuen Sicherheitsumstellungen, weil die anscheinend nur funktionieren, wenn alle dies haben. Angeblich ist das ein Rollout, der wohl ganz langsam vonstatten geht, weil viele haben es noch nicht. Ich habe es auch noch nicht, habe bisher nur darüber gelesen. Rio, du hast es, glaube ich, auch noch nicht.
Nee, ich habe gerade mal geguckt. Ist ja klar, ne? Sowas kriege ich immer als Letzter. Das ist unglaublich. Ja.
Sollte das eine Riesenfinte sein, dann werden wir sicherlich nochmal davon berichten. Aber ich glaube nicht. Ich denke, das Ganze ist echt. Es macht auch Sinn. Und man muss, um solche neue Systeme einzuführen, muss man einen Gleichstand der Apps haben, sonst kann es ja auch nicht funktionieren.
Wir werden dann, falls das nicht der Fall sein sollte, falls das eine Finte war, dann werden wir berichten, wie und wo wir den Typ, der das geschrieben hat, gefoltert
genau.
haben.
Ne? Genau.
Richtig, wir haben dann mit Bilder.
Nein, also eigentlich machen wir nur eins, wir nehmen ihn seine Android-Handys ab und dann kann er, dann ist das die schlimmste Folter, die man nur abhaken kann. Du hast eine App der Woche?
Ja, yep, genau. Ich mach's ganz kurz. Und zwar wegen der Geschichte von Tablets und so weiter, die keinen offenen Marketplace haben. Also das heißt nicht den Android Marketplace, den Original, sondern einen eigenen. Da hat man das Problem, dass man zwar APK-Dateien installieren kann, aber da man keinen Zugriff auf den Marketplace hat, scheitert das Ganze. Da gibt es einfach eine Möglichkeit, zumindest wenn der Entwickler das erlaubt, mit einer Backup-Applikation. Ja, dieses schöne App Backup and Reinstall heißt das Ganze. Und das sind nur wenige Kilobyte und damit kann man einzelne oder alle Apps, die man auf einem Handy hat, auf die SD-Karte kopieren. Wie gesagt, sofern es der Entwickler zulässt. Es gibt nämlich auch Applikationen, die das verhindern können. Leider sind das fast alle die man gegen Geld kaufen kann. Sehr schade. Aber alle anderen kann man dann per Backup auf den auf die SD-Karte überspielen und dann eben übertragen auf das Tablet, beispielsweise auf den Archos. Und dann muss man sich nur noch damit rumkloppen, ob das funktioniert mit der unterschiedlichen Bildschirmgröße. Ja. Aber auch ansonsten, wenn man das nicht vorhat, auf dem Tablet zu machen, kann man ein bisschen Speicherplatz sparen, gerade für die Leute, die noch kein Android 2.2 haben. Die können dann Backups, die sie nicht immer ständig brauchen, auf die SD-Karte sichern und dann bei Bedarf wieder mit diesem Programm neu installieren. Das geht eigentlich relativ schnell. Somit hat man seine Programme dabei, aber man muss nicht alles sofort installiert haben im Speicher. Ja, das war's. Apps, Backup and Reinstall, Links findet ihr dann im Artikel. Und jetzt deine?
Ja, ich habe auch eine tolle App der Woche, und zwar heißt die Timerific. Timerific ist ein Programm, in dem ich Profile für die Steuerung oder ich sag mal für die Energieverbrauchssteuerung des Geräts erstellen kann. Man kann ein Profil erstellen, da kann man dann sagen, okay, in dem Profil möchte ich, dass die Lautstärke von allem ganz unten ist, dass Wifi ein- oder ausgeschaltet ist, dass der Flugzeugmodus ein- oder ausgeschaltet ist, und kann das per Uhrzeit und Tag festlegen. Zur Uhrzeit und zum Tag wird dann automatisch auf diese Funktion umgestellt. Kann mehrere Profile erstellen und mehrere Hauptprofile, in dem diese Profile drin sind. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ich habe ein Paket, das benutze ich während meiner Arbeitswochen, und ich habe ein Paket, das benutze ich nur im Urlaub, und kann das dann die Pakete aktivieren und deaktivieren. Ist sehr umfangreich, man kann sehr viel Feineinstellungen auch machen. Hab's jetzt getestet, funktioniert bei mir sehr gut. Stromverbrauch allerdings könnte eventuell problematisch sein. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen viel Stromverbrauch, und ich habe die Vermutung, es liegt vielleicht an diesem Programm, aber wohl bemerkt, es ist nur eine Vermutung. Bisher, was das Programm betrifft, bin ich damit sehr, sehr zufrieden. Ja, Rio, hast du noch was, oder?
Nein, wir haben ja auch schon drastisch überzogen. Ja. Aber vielleicht nochmal zu Timerific. Wenn ihr das Programm installiert, dann schreibt uns nochmal kurz in die Kommentare vielleicht, ob das Programm bei euch irgendwie den Stromverbrauch erhöht. Weil ich habe das Programm da in Verdacht, dass das ein bisschen Akku zieht, was das eigentlich verhindern sollte. Vielleicht, wenn ihr da Erfahrungen habt, das wäre toll, wenn ihr das reinschreiben würdet. Ja, im Prinzip, boah, wir sind durch, ja, Wahnsinn, was eine Mega-Sendung heute, ja.
Hammer, ja, das war auch recht interessante Sendung auf jeden Fall.
Ja, jetzt gehe ich hier noch Football gucken und dann,
was ist das? Joi.
So, wo ist der Abspann? Der Abspann, jawohl, so. Also, liebe Hörer, ich verabschiede mich dann von euch und wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und ja, hoffentlich auch zur Uncast-Folge Nummer 14. Ja. Bis denn. Tschüss.
Ja, die 14 wird dann 14 Themen haben und nicht 12. Nein, euch wünsche ich auch noch einen wunderschönen Sonntag und viel Spaß in der nächsten Arbeitswoche, und am Wochenende könnt ihr euch dann wieder freuen auf die nächste Sendung. Ja, Spaß noch.